Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum Podcast des Lateinamerika-Nachrichtenportals amerika21.de. Mein Name ist Mare Schenk, ich bin Autor bei amerika21 und führe als Gastgeber durch diese Sendung. In dem Podcast besprechen wir regelmäßig aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und politische Ereignisse, die wir für besonders relevant halten. Wir wollen nicht nur berichten, sondern suchen nach Erklärungen und fragen nach Hintergründen. Dazu laden wir jeweils Fachkundige zum Interview ein. Der Podcast ergänzt also das Online-Angebot unserer Webseite. Dies ist der Podcast Nummer 2. Heute geht es um Kuba, das bei Amerika 21 eines der meistgelesenen Themen ist. Der Anlass der heutigen Sendung ist der Rückzug von Raúl Castro vom Amt des Parteichefs, jüngst auf dem 8. Parteitag der Kommunistischen Partei vom 16. bis 19. April. Im Zuge dessen schrieben nämlich fast alle Medien in Einklang vom Ende der Ära Castro und spekulierten viel über die Zukunft Kubas. Wir wollen den Blick weiten und verstehen, wie die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf der sozialistischen Insel tatsächlich laufen und einzuordnen sind. Dazu haben wir Dr. Tobias Kriel als Gast in der Sendung. Er kennt Kuba seit vielen Jahren von innen, hat dort gelebt und promoviert und anschließend der Bildungsforschung gearbeitet. Er hat 3 Dokumentarfilme gedreht, unter anderem zum Thema Behinderung auf Kuba oder über die Kuba-Reise der Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano. Tobias Kriel engagiert sich in der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba. Mit ihm sprechen wir nun unter anderem über die jüngsten Veränderungen im Land, über den Stand der 60 Jahre dauernden US-Blockade gegen Kuba sowie über die Frage, warum Kuba es bisher gelingt, die Corona-Pandemie in Schach zu halten. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um in die Sendung zu kommen.
Ja, Mario, vielen Dank für die Einladung an dich, an Amerika 21. Ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank dafür.
Ich steige gleich mal ein. Wie eingangs schon erwähnt, war jetzt der große Aufhänger vieler Medien der Rückzug Raúl Castros. Am 19. April übergab er auf dem 8. Parteitag das Amt des Parteichefs an seinen gewählten Nachfolger Miguel Díaz-Canel. Das war lange angekündigt. Díaz-Canel ist ohnehin bereits seit 2018 Castros Nachfolger als Staats- und Regierungschef. Damit ist die Ära Castro zu Ende. Auch weitere Führungspersönlichkeiten aus der Zeit des Guerillakampfes sind ausgeschieden. Und wie gesagt, in vielen Medien wird dies als das Ende der kubanischen Revolution dargestellt. Jetzt wäre unsere Frage aber, welche Bedeutung hat dieser Generationenwechsel wirklich? Und welche Veränderung erwartest du?
Ich muss dazu als erstes mal sagen, dass sich an dieser Darstellung in den Medien eigentlich zeigt, wie schräg das Kuba-Bild ist, was hier in Europa oder in den sogenannten Industriestaaten existiert. Also die Vorstellung, dass Kuba eine Insel wäre, die irgendwie den Castros gehören würde oder die irgendwie mit in irgendeiner Weise von so einer Art ja, Familienherrschaft oder so davon geprägt wäre, die ist ja schon typisch europäische Sichtweise eigentlich, die man interessanterweise auf Kuba eigentlich überhaupt nicht findet. Die kubanische Revolution, die hat ja in ihrer Selbstwahrnehmung sowieso einen ganz anderen Verlauf, als wir das so wahrnehmen. In der Wahrnehmung der Kubanerinnen und Kubaner selbst hat die ja 1868 begonnen und nicht 1959. Aber wenn wir jetzt das als Revolution bezeichnen, was 1959 begonnen hat, dann ist tatsächlich dieser gesellschaftliche Prozess seit weit über 60 Jahren eigentlich mit den Namen Fidel Castro und Raúl Castro tatsächlich verbunden. Es ist halt so, dass dieser Prozess verschiedene Phasen hatte, in denen sich verschiedene Aufgaben gestellt haben und in denen auch entsprechende Antworten gefunden wurden. War ja ursprünglich, hatte Fidel Castro sich nicht vorgestellt, dass er kubanischer Präsident würde. Er hat das sogar abgelehnt. Er ist es dann doch geworden. Er ist dann sehr, sehr lange geblieben. Einfach weil jede andere Lösung aus der kubanischen Logik her absurd gewesen wäre. Und als er nicht mehr konnte, hat er eben seine Verantwortungen verteilt auf mehrere Personen. Die größten Verantwortungen hat er Raúl Castro übertragen, der nebenbei auch noch sein Bruder ist, würde ich jetzt mal so pointiert sagen. Weil einfach es auch logisch war, dass es Raúl Castro übernimmt, weil er die historische Erfahrung eigentlich von Fidel geteilt hat während der ganzen Zeit. Also aus der kubanischen Wahrnehmung war das nie eine Familiendynastie oder ähnliches. Insofern ist es aus der kubanischen Sicht her auch nicht so verwunderlich, dass jetzt jemand anders dran gekommen ist. Díaz-Canel, ein in Kuba angesehener Politiker, oder Revolutionär, wie man in Kuba sagen würde, der sich in den letzten Jahren auch schon bewährt hat in seinen Verantwortungsbereichen. Also gleichzeitig ist es ja so, dass mit Díaz-Canel tatsächlich nicht nur eine neue Person drangekommen ist, sondern dass das auch jetzt, wenn wir über das Amt des Staatschefs sprechen, jemand drangekommen ist, der ganz festgelegterweise nur für eine relativ kurze Zeit in diesem Amt bleiben wird, weil das ja verfassungsmäßig jetzt festgelegt ist. Das heißt, es ist nicht der Ersatz, Díaz-Canel ist nicht der Ersatz für Raúl Castro oder nicht der Nachfolger von Fidel Castro in dem Sinne, sondern es stimmt dann schon, es ist ein Beginn einer neuen Phase, wenn man das jetzt Ära nennen möchte, kann man das auch sagen, in der die kubanische Politik nach einer etwas anderen Logik abläuft. Und das ist eine Logik, die viel stärker als bisher auch, also viel weniger von Einzelpersönlichkeiten abhängt und viel stärker von, ich sag mal, das Wort, was in Kuba benutzt würde, von Kollektiven abhängt oder hier würde man sagen, von Teamarbeit. Das ist, denke ich, das Entscheidende, was dort wirklich passiert ist. Die Frage ist nicht das neue Gesicht, sondern also das ist nicht das, was die in Kuba für den neuen Moment charakterisiert, sondern die andere Erwartung, die jetzt existiert an die Person, die an der Spitze des Staates steht. Oder jetzt, weil wir jetzt über den Parteitag sprechen, auch an der Spitze der Partei, was wiederum die logische Konsequenz ist, dass eben auch der Staatschef auch die kommunistische Partei leitet. Und das ist, weil du auch gefragt hast nach Generationenwechsel, ein Prozess, der viel breiter ist, als jetzt, als dann durch Díaz-Canel, die Person Díaz-Canel zu beschreiben wäre, denn ganz systematisch wird ja schon seit einigen Jahren dafür gesorgt, dass die politische Verantwortung in Kuba viel mehr in die Hände von Frauen gelegt wird, in die Hände von schwarzen Kubanerinnen und Kubanern oder Afrokubanerinnen, wie das in den USA genannt würde, und auch viel stärker in die Hände von jüngeren Menschen. Nicht in dem Sinne, es ist nicht in dem Sinne gemeint als ein Generationenwechsel, dass jetzt eine neue Generation Kuba das Sagen hätte, die mit der alten oder mit der vorhergehenden nichts zu tun hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine ganz geplante Verjüngung, Verweiblichung des kubanischen politischen Prozesses gibt. Denn dafür ist dann gewissermaßen Díaz-Canel das Gesicht, obwohl, wie gesagt, in Kuba er nicht als der Nachfolger von Raúl in dem Sinne angesehen wird.
Du hast jetzt von einer neuen Logik gesprochen, einer neuen Logik von Kollektiven. Daraus schließe ich erstmal, das klingt nach Partizipationsprozessen, nach einer Mehrbeteiligung. Ich frage deshalb, viele Kritikerinnen und Kritiker Kubas halten dem Land immer vor, durch das Einparteisystem nicht demokratisch zu sein. Nun lesen wir aber auch, dass zum Beispiel neue Richtlinien und Gesetzesvorhaben im Vorfeld der Parteitage oder Parlamentssitzungen in einem relativ breiten und auch langwierigen Prozess in der Bevölkerung, aber auch von Parteiorganen diskutiert werden. So wurde, du hast auch schon darauf verwiesen, auf eine neue Verfassung, also so wurde etwa die neue Verfassungsreform ausführlich besprochen, Änderungsvorschläge auch aufgenommen aus der Bevölkerung. Wie viel Mitsprache und politischen Gestaltungsraum hat denn die Bevölkerung aktuell?
Einmal muss man dazu sagen, weil du sagtest, ein Parteiensystem, das möchte ich gerne die Bemerkung noch machen, weil das ist, glaube ich, wichtig, weil es oft falsch verstanden wird. Es ist ja nicht so, dass in Kuba ein Einparteiensystem gibt, in dem Sinne, dass es ein Mehrparteiensystem wäre, in dem es nur eine einzige Partei gibt, sondern es ist ein politisches System, in dem die Partei eine ganz andere Bedeutung hat, als es Parteien hierzulande haben. Also beispielsweise die Kommunistische Partei Kubas tritt nicht zu den Wahlen an. Sie kann also als Partei gar nicht gewählt werden, sondern die Kommunistische Partei entwickelt also den politischen Prozess. Das ist innerhalb der Revolution, das ist ihre Aufgabe. Und viele ihrer Mitglieder sind auch in den Volksvertretungen oder in der Volksversammlung, in der Nationalversammlung präsent, aber nicht die Partei als solche. Ist ja mal ganz wichtig. Das heißt, der Parteichef oder die Parteichefin wird es auch irgendwann geben. In Kuba ist nicht die Regierungschefin, weil die Partei nicht in der Regierung ist. Welche Rolle die Partei spielt, kann man eigentlich ganz gut sehen. Zum Beispiel an der Verfassung, die du erwähnt hast. Aber man kann das auch ganz gut sehen an diesem wirtschaftlichen Neuformierungsprozess oder Aktualisierung, wie das in Kuba heißt, der seit einigen Jahren läuft, wo in der Regel die Grundlagendokumente zunächst von der Partei erarbeitet werden und dann aber in die Diskussion, in die Bevölkerung gegeben werden. Das ist auch im Falle der Verfassung so gewesen. Da war es eben die Nationalversammlung, die also einen Entwurf auch gemacht hat. Die Partei war daran beteiligt und dieser Entwurf ist dann in der Bevölkerung diskutiert worden. Also in beiden Fällen, die ich jetzt genannt habe, sowohl der Frage der, sag mal, Aktualisierung des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells oder Sozialmodells, so als auch in der Verfassungsfrage, haben die Diskussionen in der kubanischen Bevölkerung, also in den Betrieben, in der Frauenorganisation, in den Nachbarschaftskomitees etc. dazu geführt, dass ein großer Teil der Artikel oder der Inhalte dieser jeweiligen Vorschläge verändert wurden. Und es gibt dieses schöne Beispiel aus der Diskussion der kubanischen Verfassung, in der drin stand, dass Kuba eine sozialistische Gesellschaft ist oder so ähnlich. Und das war sozusagen der Vorschlag den die Kommunistische Partei erarbeitet hat. Und die Bevölkerung hat protestiert, hat gesagt, welchen Sinn macht denn diese Bemerkung mit dem Sozialismus, wenn man die Perspektive Kommunismus nicht aufführt. Und also, weil das wurde das so stark gefordert, dass das dann auch in die Verfassung mit aufgenommen wurde. Also das ging gar nicht auf die Kommunistische Partei zurück, sondern auf die Bevölkerung selbst. In dem Sinne kann man sagen, dass in Kuba die Bevölkerung sehr weitreichende Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen oder auch eine Stimme zu finden. Das funktioniert halt anders als in unserem politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht durch die Stimmabgabe, die sich ja die Demokratie hier in erster Linie stützt, sondern eben auf die Diskussion, auf den Meinungsaustausch, auf das Sammeln von Vorschlägen etc. an den Orten, wo die Menschen arbeiten und leben. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Modell von Wirtschaftsdemokratie beispielsweise auch, das doch weit über das hinausgeht, was in unserer Gesellschaft der Demokratie unterworfen ist. Ich würde also sagen, damit will ich nicht sagen, das muss man, um da komplett zu sein, damit will ich nicht sagen, dass das perfekt funktioniert oder dass das nicht noch verbessert werden könnte. Das sage ich in aller Ruhe, ohne dass ich denke, dass ich da in Kuba schräg angeguckt werde, weil das ist ja genau eines der Themen, was auch auf dem Parteitag jetzt diskutiert wurde. Eigentlich die Mitbestimmung und die Partizipation viel weiter ausgeweitet werden muss in Kuba, damit dieser Prozess am Leben bleibt.
Also das ist eine zu erwartende Veränderung oder ein Prozess, der am Laufen ist, aber jetzt verstärkt nochmal nachgefordert wurde auf diesem Parteitag.
Auf jeden Fall. Man muss es ja sehen, dass in Kuba gibt es einen Prozess ständiger Veränderung in der kubanischen Revolution. Das ist mal ganz wichtig. Die kubanische Revolution, benenne damit den Prozess ab 1959. Die kubanische Revolution hat ja nie ein Rezept gehabt, was sie umgesetzt oder hätte umsetzen können, sondern sie hat sich ständig neu erfinden müssen. Sie hat ja angefangen als eine nationaldemokratische, also sagen wir jetzt mal, da nicht an die NPD denkt, sondern in diesem eigentlichen Sinne des Wortes, eine nationaldemokratische Revolution, also mit Agrarreformen, mit eigentlich dem Versuch, ja, so eine Art, ich sage, Sozialstaat einzurichten, auch auf die Landbevölkerung auswirkt, und ist dann übergegangen zu einer sozialistischen Revolution und hat dort mal stärkere Einflüsse gehabt aus der Sowjetunion, mal schwächere, hat versucht, ein eigenes demokratisches System zu entwickeln, hat auf verschiedene Arten und Weisen private Unternehmerinnen und Unternehmer zugelassen, eingebunden oder beschränkt etc. Das ist also ein ständiger Prozess. Man muss ja sehen, dass Kuba in dieser eigentlich gedachten Form der Revolution ja nur bis 1990 existiert hat. Also ungefähr, man könnte sagen, gut 30 Jahre lang in der Normalform und jetzt die zweite Hälfte, die zweiten 30 Jahre in der Sonderform, der Sonderperiode, wie es in Kuba heißt, mit der Sonderperiode, also deren Beginn markiert ist durch den Wegfall der Wirtschaftsbeziehungen zu den sozialistischen Ländern, die dann ja nicht mehr existierten in Osteuropa, ist die Grundpfeiler der Wirtschaft und der Gesellschaft in Kuba ein bisschen verrutscht. Und
darf ich da mal einhaken, weil du jetzt schon mehrere Themen angesprochen hast, das Wort Sozialstaat fiel, private Unternehmen, du hast auch von einem Pendel zwischen einer eben ja sozialistischen Gesellschaft als Anspruch und Ziel, eben aber auch Privateigentum oder private Unternehmertum fiel. In Raúl Castro jetzt in seinem letzten Rechenschaftsbericht nannte in Bezug auf eine zuletzt verschlechterte Versorgungslage auf Phänomene wie eine exzessive Bürokratie, mangelhafte Kontrolle der Ressourcen, Korruption und auch illegale Verhaltensweisen als ja ursächlich für eine Schräglage. Also das meinte er ganz offen und selbstkritisch. Und um die Wirtschaft zu stärken, diskutiert jetzt sogar die Kommunistische Partei Maßnahmen, das Modell in, ich zitiere, dynamischer zu machen. Man sprach von mehr Autonomie der Unternehmen, Förderung ausländischer Investitionen. Private Eigentums- und Managementformen sollten flexibilisiert werden. Das klingt, salopp gesagt, nach dem CDU-Wirtschaftsprogramm. Worin unterscheidet sich das noch? Also manche Kritik von links sagt, Kuba verlasse den sozialistischen Weg.
Ja, das mit der CDU, das ist natürlich eine gemeine Hinterfragung, die aber zutreffend ist. Der Hintergrund ist natürlich der, die Frage ist ja immer, wie sind die politischen Machtverhältnisse in dem Land und wofür werden sie eigentlich benutzt? Also die kubanische Revolution hat immer Privateigentum gekannt und sie hat auch fast immer schon Genossenschaften gekannt, also die sogenannten Mischformen. Sie hat natürlich immer auch das Staatseigentum gekannt. Die Frage, es hat also immer auch ein Verhältnis gegeben zwischen diesen verschiedenen Eigentumsformen. Das ist mal so interpretiert worden. Seit knapp 30 Jahren kennt die kubanische Revolution auch die Investitionen ausländischer Unternehmen, die selbst kapitalistische Unternehmen sind oder in Privatkapital zurückgehen. Also diese Formen sind immer die Grundbestandteile eigentlich des Wirtschaftslebens in Kuba gewesen. Es ist tatsächlich jetzt so, dass Kuba ein Problem hat, und das ist eine andere Ironie der Geschichte, dass es als sozialistisches Land einen notorischen Kapitalmangel hat. Das ist eigentlich die Grundlage für diese gesamte Diskussion, dass Kuba sich mehr und mehr in der Situation sieht, dass es Schwierigkeiten bekommt, sich mit dem Weltmarkt, also auf dem Weltmarkt bestehen zu können, weil es von der Art und Weise, wie es produziert, in vielen Bereichen Schwierigkeiten hat, mitzuhalten. Zum Beispiel mit dem technologischen, wissenschaftlich-technologischen Niveau, auf dem weltweit produziert wird. Das ist ein Beispiel, das sind Dinge, die weiterentwickelt werden müssen in Kuba. Und Kuba selbst hat nicht das Kapital, hat auch nicht das technologische Know-how und hat auch eigentlich erstmal nicht die Wirtschaftsbeziehungen, um diese Entwicklung selbst zu vollziehen. Und da ist eine Strategie, ausländisches Kapital ins Land zu holen, ausländische Investitionen, möglichst in Joint Ventures, aber auch in anderen Formen, damit in Kuba Strukturschwächen behoben werden können, damit Nachholbedarf im technologischen Bereich aufgeholt werden kann und damit eigentlich am Ende des Prozesses Kuba in der Lage ist, auf einem wissenschaftlich-technischen Niveau zu produzieren, was höher ist als zuvor und eben auch in einer Weise Kuba in die Lage versetzt, zu konkurrieren auf dem Weltmarkt. Und der andere Teil ist, und darauf bezieht sich die Aussage von Raúl Castro, dass in Kuba ein zu starres System gibt, auch eine zu dominierende Bürokratie, dass eben viele die Formen, in denen in Kuba Wirtschaft betrieben wird, in der sie vor allen Dingen verwaltet wird, Formen sind einer klassischen, wie soll man sagen, einer klassischen staatlichen Planwirtschaft nach sowjetischem Modell, sehr zentralistisch ausgerichtet, wenig ressourcenschonend und vor allen Dingen auf Kontrolle eigentlich ausgerichtet. Also auch auf eine Vorstellung, dass die Politik die Wirtschaft kontrolliert. Das ist ja im Prinzip auch der Sinn von der Planwirtschaft. Aber in Kuba hat es dazu geführt, dass es in vielen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung gehemmt wurde. Und auch vor allen Dingen die Fähigkeit von Betrieben, sich weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich gemeint mit Flexibilisierung. So würde ich das zumindest verstehen, dass die Betriebe, die Unternehmen in die Lage versetzt werden, innovativer zu werden und schneller zu reagieren auf Herausforderungen und auch auf Schwankungen, natürlich auch im Absatzmarkt etc. und etc.
Ich verstehe. Ein Problem. Ja, weg von einer ganz stereotypen Planwirtschaft.
Ja, also ein Beispiel dafür das hervorragendste Beispiel dafür ist die Ernährungslage in Kuba. In Kuba ist es so, dass mehr als 50% der Lebensmittel importiert werden. Und das ist eine Logik, sozusagen aus einer bürokratischen Logik her ist es logisch. Du guckst, was braucht die Bevölkerung und daraus leitest du ab, also was brauchen wir, um 11 Millionen Kubanerinnen und Kubaner zu versorgen. Da gehört zum Beispiel Brot dazu und da brauchst du Weizen, das ist halt ein weißes Brot, ein helles Brot, dafür brauchst du halt Weizenmehl. Weizen wächst nicht in Kuba, also muss der Weizen schon mal importiert werden. Das kannst du jetzt runterbrechen auf ganz viele andere Produkte. Das hat auch zu tun mit den Ernährungsgewohnheiten, die die spanische Kolonialherrschaft in Kuba hinterlassen hat, zum Beispiel Reis und Bohnen etc. Das sind alles Dinge, die in Kuba, die nicht alle einfach anzubauen sind. Reis beispielsweise kann, also Kuba ist auch nicht in der Lage, im Moment seinen eigenen Reisbedarf zu decken. Und es ist immer so, sag mal, aus der Zeit des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also der sozialistischen Wirtschaftsbeziehung stammend, war die Logik einfach, na gut, dann produzieren wir einfach mehr Zucker und tauschen den halt ein gegen Mehl oder gegen Weizen beispielsweise. Und diese Logik ist heute für Kuba nicht mehr haltbar. Das bringt Kuba nicht mehr weiter. Da diese Logik, die Logik wird aufrechterhalten und deshalb gibt es große Importüberschuss im Nahrungsbereich. Und das meinen die Kubaner oder meint Raúl Castro auch, wenn er sagt, wir müssen flexibler werden. Gerade im Bereich der Lebensmittel müssen mehr Lebensmittel in Kuba produziert werden und es muss vielleicht auch eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten geben.
Du hast jetzt aber auch schon eben Absatzmarkt, die Beziehung zum Weltmarkt thematisiert, noch gar nicht das Wort US-Sanktionen selbst genutzt. Ich meine, dieses Verhältnis Import-Export, das ist ja enorm beeinflusst durch die US-Sanktionen. Die kubanische Wirtschaft steht meines Erachtens sehr deswegen unter Druck. Allein unter Trump kamen 240 neue Maßnahmen dazu, die zum Beispiel devisenbringende Kreuzfahrtschiffe nicht mehr nach Kuba ließen. Tourismus und andere Unternehmen hüten sich aus Furcht jetzt vor Strafmaßnahmen der USA davor, in Kuba zu investieren oder auch weiterzuarbeiten. Für Überweisung gibt es Obergrenze etc. etc. Also unzählig viele kleine Sanktionen. Lässt sich denn beziffern, inwieweit diese Kuba ökonomisch schaden? Ich meine, dass sie schaden, dass Kuba unter einem starken Druck steht, deswegen, das ist klar. Lässt sich das ein bisschen detaillierter aufdröseln?
Also man kann jetzt zahlenmäßig erfassen, das versucht die kubanische Regierung auch oder legt sie einmal im Jahr vor, wenn vor der UNO die Weltgemeinschaft über den Antrag der kubanischen Regierung abstimmt, die US-Blockade gegen Kuba zu verurteilen, was Jahr für Jahr mit übergroßer Mehrheit stattfindet. In der Regel sind es die USA selbst, Israel und dann noch eventuell ein, zwei kleine Länder, Staaten, die unter Druck gesetzt worden sind, die dagegen stimmen. Und jedes Mal eben zu dieser Abstimmung legt die kubanische Regierung einen Bericht vor. Der letzte Bericht meines Wissens besagt, dass im letzten Jahr 2020 Kuba einen Schaden, ich glaube, von 5 Milliarden Dollar entstanden ist. Das muss man natürlich immer ins Verhältnis setzen zum kubanischen Staatshaushalt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie hoch der liegt, aber ich schätze mal, dass der bei 25 Milliarden Dollar oder sowas liegt. In den 60 Jahren, die Blockade dauert, so würde ich dieses Wort würde ich vorziehen vor Sanktionen, werden die Kosten ja auf, ich glaube, 155 Milliarden Dollar beziffert, was natürlich eigentlich nochmal, was man nochmal umrechnen müsste. Und wenn man diese Umrechnung macht auf den heutigen Wert des Dollars, dann würde das ungefähr einer Billion Dollar entsprechen. Das ist die Rechnung, das sind die Zahlen, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat das ja noch eine ganz andere Bedeutung. Es ist ja nicht nur so, dass diese Blockade jetzt Kuba trifft und Kuba schädigt, das natürlich in erster Linie. Und da muss man auch sagen, in Kuba trifft es vor allen Dingen die Bevölkerung und da eigentlich auch die Schwächsten, nämlich zum Beispiel die Kranken, ärztliche Hilfe benötigen, die wiederum Medikamente brauchen und manchmal spezielle Medikamente, die eben nur über die USA zu beschaffen sind oder die, das muss ja noch nicht mal so sein, die einfach Inhaltsstoffe haben, die in den USA hergestellt werden und die dadurch nicht zugänglich sind, sodass die Bevölkerung des Kubas als erstes mal darunter leidet unter diesen Maßnahmen. Aber es ist ja auch auf der anderen Seite so, dass diese Sanktionen auch Firmen treffen, die überhaupt nicht, die selbst weder kubanisch sind noch aus den USA kommen. Also das sind ja viele europäische Firmen beispielsweise, die von den Sanktionen betroffen sind. Und in der letzten Zeit auch zunehmend übrigens sind das auch innereuropäische Wirtschaftskontakte, die betroffen sind durch die Blockade. Das weiß nicht jeder, aber es ist zum Beispiel fast unmöglich mittlerweile aus Deutschland eine Überweisung in die Schweiz zu schicken und dann in den Betreff zu schreiben, Rückzahlung für deine Auslagen im letzten Kuba-Urlaub. Diese Überweisung würde wahrscheinlich abgefangen werden, weil Kuba-Urlaub im Betreff steht. Das ist ja auch die Blockade, das muss man ja sehen. Das ist also eine riesige Drohung, die dazu führt, dass in der gesamten Welt die Wirtschafts-, also die Unternehmen sehr vorsichtig sind, sich dreimal überlegen, ob sie überhaupt mit irgendwelchen Dingen, also irgendwelche Handelsbeziehungen aufbauen, in denen es irgendwie um Kuba geht. Die andere Wirkung ist natürlich die, dass sich die kubanische Wirtschaft auch verändert dadurch. Es ist ja meistens so, dass Kuba auch in der Lage ist, die Dinge zu besorgen, die es braucht. Auch die US-amerikanischen Produkte, nur dann halt eben über Strohmänner oder Strohfrauen. Und wir eben einen deutlich höheren Preis verlangen. Daher kommen halt auch diese enormen Kosten. Was das konkret heißt, hat man sehen können im letzten Jahr unter den Pandemiebedingungen. Da war es nämlich zum Beispiel so, dass Kuba ziemlich zu, also im Frühjahr, als klar war, worum es sich bei dem Covid-19 handelt und was die Auswirkungen sind, nämlich dass es auf die Atemwege geht, dass Kuba versucht hat, Beatmungsgeräte in der Schweiz zu erstehen. Und durch die US-Blockade haben sich sämtliche Hersteller geweigert, Kuba Beatmungsgeräte zu verkaufen. Das ist zum Beispiel auch eine Folge, die ist erstmal zahlenmäßig nicht enthalten in diesem Bericht. Aber das zeigt, dass es eigentlich ein großer Druck ist, der aufgebaut wird gegen Kuba. Also ein Druck, der darauf abzielt, letzten Endes, dass die Bevölkerung gegen das politische System und gegen die Regierung opponiert. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, da kann jeder auf die Website des State Departments gehen. Da gibt es die entsprechenden Dokumente aus dem Jahr 1963, glaube ich, zu finden, in denen das aufgeschrieben ist, was der Sinn der Blockade ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Trump-Regierung diese Maßnahmen noch verschärft hat. Und ich würde sagen, auch nicht durch Zufall, parallel zur Pandemie, weil klar war, dass durch die Corona-Pandemie Kuba die Einnahmen aus dem Tourismus verlieren wird, zu einem großen Teil, und dass Kuba einfach dadurch verletzlicher ist. Und der Versuch war einfach, und das ist auch der Sinn, weshalb dann zum Beispiel keine Beatmungsgeräte durchgelassen werden. Die Absicht ist, eine Situation herzustellen, in der die kubanische Regierung nicht mehr in der Lage ist, ihre Bevölkerung zu versorgen, auch mehr mit Beatmungsgeräten. Also es ist eine politische Absicht, die eigentlich auf sehr brutale Weise auf dem Rücken der Bevölkerung versucht wird,
durchzusetzen. Ja, also das ist jetzt schon mehr als die Wirtschaft unter Druck zu setzen. Trotz der Schwierigkeiten jetzt auf dem Weltmarkt an Materialien und Geräte zu kommen, hat es ja Kuba demnächst geschafft, zwei eigene Impfstoffe zu entwickeln, Soberana 02 und Abdallah. Das Land will im Juli mit dem Impfen beginnen. Wie kommt es trotzdem dazu, dass Kuba so wenige Corona-Tote hatten und es dem Land gelungen ist, Impfstoffe zu entwickeln? Liegt es an der Insellage?
Also zum einen hat Kuba ein anderes politisches und auch wirtschaftliches System, was in diesem Falle auf jeden Fall eindeutig im Vorteil ist. Also es ist nämlich möglich gewesen, geplant vorzugehen gegen die Pandemie. Das heißt, die Maßnahmen sind sehr früh ergriffen worden. Kuba ist sehr früh in den Shutdown gegangen und es gab die Möglichkeit, dass konsequent durchzuziehen. Das hat auch gut funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo Kuba sich wieder dem Tourismus geöffnet hat. Vor allen Dingen waren das Familienbesuche zur Jahreswende. Dadurch sind sehr viele Exilkubanerinnen aus den USA nach Kuba gekommen und haben die Corona-Zahlen enorm hochgetrieben. Aber man muss auch sagen, dass Kuba eben ein ganz außergewöhnliches Gesundheitssystem hat, was auch wiederum ganz anders funktioniert als das Gesundheitssystem beispielsweise in Deutschland oder in allen europäischen Ländern, weil es nämlich auf Prävention ausgelegt ist und auf der Betreuung der Patientinnen, Patienten, bevor sie eigentlich welche werden. Das heißt, Kuba hat die höchste Ärztedichte, ich glaube weltweit, behandelt sehr früh oder ergreift sehr früh Maßnahmen bei den gesundheitlichen Maßnahmen, schon bevor eigentlich die Menschen zu Krankheitsfällen werden. Und das ist eben auch das, was dahinter steckt, hinter der ganzen Behandlung der Corona-Pandemie. Auf die Impfstoffe kommen wir gleich. Aber Kuba ist, das ist ja eigentlich fast genauso interessant, während hier im Moment darüber diskutiert wird, welche Medikamentierung man eigentlich entwickeln könnte für Corona, ist das in Kuba seit fast einem Jahr schon längst passiert. Da gibt es eben verschiedene Medikamente, die verabreicht werden, die entweder behandelt sind oder die einfach das Immunsystem stärken oder die einfach ja die Ansteckungsgefahr auf andere Weise senken. Das ist also wirklich ein ausgefeiltes System, mit dem Kuba arbeitet, und da mit Sicherheit ist das der Grund dafür, weshalb die Todeszahlen, die Zahl der Toten, so wesentlich niedriger ist als in Deutschland. Also im Moment sind die Fallzahlen in Kuba sehr hoch. Kubanische Verhältnisse, 1000 Corona-Fälle pro Tag. Wenn man das auf Deutschland hochrechnen würde, dann wären das 8000 in Deutschland. Man sieht also, es ist ein Drittel ungefähr von den Fällen, die wir Stand heute haben. Auf der anderen Seite gibt es am Tag zwischen 1 und 5 Tote in Kuba. Ja, vielleicht maximal waren es einmal 10 Tote in einem Tag. Und das, wenn man das vergleicht mit Deutschland, sieht man, dass da die Differenz riesig groß ist. Das hat zu tun mit der, wie gesagt, mit der dem präventiv aufgebauten Gesundheitssystem, aber auch mit dem planmäßigen Vorgehen. Zum Beispiel mit der Tatsache, dass jeder in Kuba, der irgendwelche Beschwerden hat, sofort ins Krankenhaus kommt. Oder dass in Kuba überall, an allen möglichen Orten Fieber gemessen wird, getestet wird, etc. Also ja, weit schon bevor die Tests in Deutschland aufkamen, war das der Fall.
Ich will ja, also hohe Zahlen, ja? Spricht ja vor allem erstmal dafür, dass viel getestet wurde.
Auf jeden Fall. Und zwar systematisch um die Erkrankten herum. Das lange Zeit konnte man in Kuba lesen, weil zu jedem einzelnen Fall, wo der sich angesteckt hatte, das wurde in der Zeitung veröffentlicht, täglich. Also jetzt mit 1000 Fällen können sie es nicht mehr, aber das ist lange Zeit passiert. Also ich war lange Zeit immer bei 50, 60 Fällen, da ist das richtig aufgeschlüsselt worden. Und jetzt zu den Impfstoffen, das ist interessant. Warum macht Kuba das eigentlich? Einmal, weil Kuba es kann. Weil Kuba eine sehr entwickelte Biotechnologie hat, schon seit 20 Jahren ziemlich weit vorne ist und also das Know-how hat. Auf der anderen Seite, weil Kuba es muss, weil klar ist, durch die Blockade wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Impfstoffe nicht rechtzeitig nach Kuba gelangen. Abgesehen von der ganzen Ungerechtigkeit, die im Moment ja zu Recht angeprangert wird, dass eigentlich die Impfstoffe gegen Covid-19-Erkrankungen ja ausschließlich in Europa und den USA fast zu bekommen sind. Natürlich noch abgesehen von China, Australien, Japan und so. Aber ich meine jetzt ausgerechnet in den reichen, in den Wirtschaftsmächten dieser Welt sind Impfstoffe vorhanden und im afrikanischen oder auf dem afrikanischen oder lateinamerikanischen Kontinent sind sie ja fast gar nicht erhältlich. Und da musste Kuba was machen, weil sie eben wussten, durch die Blockade sind wir die allerletzten, die Impfstoffe bekommen. Also müssen wir eigene entwickeln. Und schließlich war es auch die Idee, dass sie Impfstoffe entwickeln wollten, die einer anderen Logik folgen. Die ersten Impfstoffe, diese mRNA-Impfstoffe, die hier zum Beispiel in meiner Heimatstadt Mainz hergestellt werden bei BioNTech, sind Hightech-Impfstoffe, die eben sehr starke Kühlung voraussetzen, eine geschlossene Kühlkette. Und das ist für dritte Weltländer fast überhaupt nicht zu gewährleisten. Und also hat die kubanische Impf- oder Entwicklungsstrategie von Anfang an im Blick gehabt, Impfstoffe zu entwickeln, die nicht nur in Kuba zu verwenden sind, sondern die auch in anderen Ländern des Südens verwendbar sind, weil sie eben maximal einfach nur einen Kühlschrank voraussetzen und auch von der Handhabung wesentlich einfacher sind. Kuba entwickelt den Impfstoff Mambisa. Das ist mein Lieblingsimpfstoff sozusagen, weil er nämlich als einziger Impfstoff, das ist der einzige Ansatz weltweit, soweit ich weiß, ein Impfstoff ist, der intranasal, also als Nasenspray, verabreicht wird. Und es ist auch ein Impfstoff, der benutzt wird jetzt in Kuba für bereits Erkrankte, also für Genesene, also die damit sozusagen aufgepäppelt werden und dadurch dauerhaft immunisiert werden. Und das sind Ideen, die Kuba da entwickelt, auf die andere Länder überhaupt nicht gekommen sind. Und das hat damit zu tun, dass Kuba das eben nicht macht, um damit Profite zu generieren oder um die Impfstoffe anschließend meistbietend zu verhökern oder die Preise hochzutreiben oder ähnliches, sondern die Absicht dahinter ist, eine Impfung für alle Länder des Südens eigentlich zu entwickeln, die denen auch wirklich zugutekommt. Und da hat Kuba eigentlich Unglaubliches geleistet. Tatsächlich ist in diesem Monat Mai wird die gesamte Bevölkerung von Havanna geimpft werden. Das sind ja 1,6 Millionen Menschen mit dem Impfstoff Soberana Dos oder 02 auf Deutsch ausgesprochen. Und fast zeitgleich wird im Osten Kubas mit dem Impfstoff Abdalla, werden auch große Teile der Bevölkerung im Zuge der dritten Testphase auch schon geimpft werden. Also in Kuba geht man davon aus, dass bis September die gesamte Bevölkerung durchgeimpft sein wird.
Ich las jüngst von Protesten. Ich nehme an, das waren keine Corona-Proteste auf Kuba, sondern Künstlerinnen und Künstler protestierten in Havanna und davon erfuhr man auch hierzulande in den Medien. Wie bewertest du diese Proteste und wogegen richteten sich diese?
Also das sind verschiedene Arten von Protesten. Allerdings werden hier nur ganz bestimmte Proteste davon wahrgenommen. Es gibt in Kuba schon fast traditionell eine heiß diskutierte Kulturpolitik der Revolution mit verschiedenen Phasen, mit Phasen, in denen es Verbote gab, in denen es eine Zensur gab, wenn man so will, eine stärkere Lenkung gab, Phasen mit einem stärkeren Laissez-faire. Das geht immer hin und her und darüber gibt es also starke Diskussionen. und auch immer wieder, also da melden sich auch die kubanischen Künstlerinnen und Künstler immer zu Wort. Das ist ein Prozess, muss man sagen, der eigentlich auch in den letzten Jahren also ständig auch am Laufen gehalten wurde und der Ende November, glaube ich, letzten Jahres nochmal intensiviert wurde in der Hinsicht, dass das kubanische Kulturministerium einen Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern begonnen hat. Aber an diese Debatten rangehängt haben sich eigentlich Gruppen, die erstmal, also die in Deutschland überhaupt nicht als Künstler bezeichnet würden, sondern das sind eigentlich im Wesentlichen Leute gewesen, die, sag mal, Andenken oder so hergestellt haben und die verkauft haben an Touristen und die eben also in dem Stadtteil San Isidro einen Protest ins Leben gerufen haben, der von Anfang an darauf ausgerichtet war, von ausländischen Medien wahrgenommen zu werden. Und tatsächlich hatte es auch irgendwie was mit dem Corona-Protest zu tun, weil ein Mittel war, eben ganz gezielt die Corona-Maßnahmen zu missachten, das zu filmen, über Fest zu verbreiten, um auch zu provozieren, dass es dann Maßnahmen gibt der kubanischen Behörden, um diese dann wieder weiter auszuschlachten. Also das sind diese Bewegungen, die hier so als Künstlerbewegung wahrgenommen wurde, ist meiner Meinung nach eigentlich, also da sind relativ wenig Künstlerinnen und Künstler drin. Die drin sind, also die da teilnehmen, das sind eigentlich welche, die schon, also abgesehen davon, dass sie Künstlerinnen sind, auch in erster Linie Politiker sind und Politiker sind, die in Gruppen organisiert sind, von denen man eigentlich weiß, dass sie enge Beziehungen zu den USA haben und auch, ja, auch wenn das immer als ein komisches Argument klingt, aber man kann das auch nachvollziehen, zum Großteil auch wirklich finanziert werden oder teilfinanziert werden aus den USA. Also das ist eine Bewegung, die eigentlich von außen, würde ich sagen, aufgeblasen wurde, um das zu beurteilen. Es ist interessant, dass man sich da etwas genauer anguckt. Es gibt kubanische Künstlerinnen und Künstler, die sich da jetzt sehr polemisch sich auch von der Regierung abgegrenzt haben, doch einige, die da klar Stellung bezogen haben und die kubanische Revolution ablehnen. Und diese Künstler, die einerseits sagen, dass sie sich in Kuba gegängelt fühlen, die setzen andererseits wieder kubanische Künstler unter Druck, die sich diesen Statements nicht anschließen wollen, so dass es mittlerweile in Miami ein Auftrittsverbot gibt für kubanische Künstlerinnen, die sich nicht dieser Linie anschließen wollen. Und das finde ich eigentlich ein interessantes Detail dieser ganzen Geschichte, dass eine Bewegung, die von sich selbst sagt, dass sie die Beschränkung von Kunst ablehnt und Reformen verlangt, damit Kunst unbeschränkt wirken kann, zugleich die Beschränkung von Kunst fordert, wenn sie eben nicht dieser politischen Linie folgt. Und das ist etwas, wo es leider so ist, dass hier auch in Medien und auch in, sagen wir mal, linken, linksliberalen Medien oft auf eine Weise darüber berichtet wird, die das ein bisschen verzerrt, finde ich, weil da eigentlich nur bestimmte Stimmen besonders unter die Lupe genommen werden oder besonders großgezogen werden und dieser Kontext eigentlich nicht gesehen wird. Dieser, vor allen Dingen das, was ich zuletzt gesagt habe, geht nicht um künstlerische Freiheit. Wenn es darum ginge, dann müsste man ja auch ablehnen, dass eben beispielsweise in Miami Auftrittsverbote verhängt werden.
Tobias, du selbst bist Dokumentarfilmer. Inwieweit stehst du dort mit einer freien Kunst- und Filmszene persönlich in Kontakt?
Über meine Dokumentarfilme, die ich gemacht habe, also ich verstehe mich eigentlich gar nicht als gelernten Filmemacher, aber ich hatte das Privileg, da auch einige Kolleginnen und Kollegen in Kuba kennenzulernen. Mein Eindruck ist, dass es in Kuba eben eine große Bemühung gibt nach einer Qualität in der Kunst und auch eine große Diskussion gibt um qualitätsvolle Kunst und auch eine Kunst, deren Qualität sich nicht daran misst, an den Marktpreisen, die sie erzielt beispielsweise oder auch an den Klicks, die sie bei YouTube bekommt. Und irgendwie ist das auch eine Aussage, meine ich, ein anderes Verständnis von Kunst, was man in Kuba sehr häufig findet, dass Kunst auch eine Verpflichtung darstellt, auch eine Verpflichtung, einen Beitrag zu leisten, der die Gesellschaft wirklich weiterbringt. Damit ist jetzt keine politische Richtung gemeint, sondern das ist auch eine Anforderung an Kultur, die wirklich dazu führt, dass diejenigen, die sie, ich will jetzt nicht sagen konsumieren, sondern die sich an ihr erfreuen, sich auch weiterentwickeln können. Und das hat mich immer beeindruckt, das in Kuba zu erleben, dass es trotz aller Einschränkungen, trotz aller Probleme und trotz aller Fehler, die es natürlich auch gibt in Kuba, Künstlerinnen und Künstler gibt, die wirklich an einem Traum arbeiten und da versuchen, einen Traum, den viele, viele Menschen in Kuba leben, für den sie kämpfen, an dem sie arbeiten, abzubilden, ja, näher zu holen auf diese Weise. Und das ist etwas, was ich persönlich aus meiner Zeit in Kuba mitgenommen habe und was mich bis heute beseelt und weshalb ich persönlich Kuba sehr dankbar bin dafür, dass ich das so habe erleben dürfen. Und in dem Sinne, glaube ich, bin ich auch zuversichtlich, was Kuba angeht. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die Kubanerinnen und Kubaner selbst entscheiden können, in welche Richtung sie gehen können und wie sie ihr eigenes Geschick gestalten wollen. Und wenn sie das schaffen und wenn man sie dabei lässt, wenn sie das erkämpfen können, dass sie das nach ihren eigenen Vorstellungen entwickeln können, bin ich mir sehr sicher, dass Kuba auch eine wirklich goldene Zukunft hat, in dem Sinne, dass es eine Zukunft ist, in die man mit Optimismus blicken kann.
Herzlichen Dank, Tobias, für diesen Eindruck, für deine Einschätzung von dem Weg, der Prozess der Revolution, aber auch vom aktuellen Zeitgeschehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei uns in der Sendung zu sein.
Vielen Dank, Mario, nochmal dafür, dass ihr mir hier die Zeit gegeben habt. Und ich wünsche euch alles Gute auch bei Amerika 21 und mit dieser Podcast-Reihe.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ehrenamtliche Arbeit von Amerika 21 unterstützen wollen, besuchen Sie uns auf der Internetseite. Wir freuen uns zudem über Spenden. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und Wiederhören.